möchte euch meinerseits herzlich begrüßen zum heutigen Gottesdienst. Wir haben am Morgen gerade eine Überraschung erlebt, als wir reingekommen sind. Der Saal, die Kapelle war leer. Es war kein Stuhl drin, keine Kanzel da, nichts. Und dank ein paar flotten, spontanen Helfer haben wir das noch herbringen können. Danke vielmals allen, denen, die geholfen haben. Es hat sehr gut gepasst. Mein Predigtthema ist heute Morgen im zweiten Lied gestanden. Johannes 19,30. Es ist vollbracht. Das ist mein Thema. Es ist vollbracht. Das ist wohl auch die gewaltigste Aussage der ganzen Weltgeschichte. Es ist eine Aussage, die mich schon lange beschäftigt und auch fasziniert. Sie ist so kurz und beinhaltet so enorm viel. Das sind die letzten Worte von Jesus. Und nur der Johannes überliefert uns den Ausspruch. Es ist vollbracht. Der Matthäus berichtet uns am Schluss. Jesus aber schrie abermals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Matthäus 27,50. Der Markus sagt, Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Markus 15,37. Der Lukas, und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Lukas 23,46. Der Matthäus und der Markus berichten uns direkt anschließend, dass der Vorhang im Tempel gerissen ist von oben nach unten. Und nur der Johannes sagt es, im 19, Kapitel 19, Vers 30, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Am Kreuz von Golgatha gipfelt die Macht von der Finsternis und der grösste Sieg vor Allmacht Gottes im gleichen Geschehen. Es gibt ein schönes Lied, ich habe es, glaube ich, auch schon zitiert, wo das sehr, sehr gut tut. Erörtern, O Golgatha, du Trauerort, wo Jesus einst sein Blut vergoss. O Golgatha, du Freudenort, wo mir des Heiles Quelle floss. Das Lied hat mich immer wieder fasziniert. Der Gipfel von der Macht von der Finsternis, wo der Teufel es fertig gebracht hat, dass der Messias von den Seinigen nicht ist angenommen wurde, Johannes 1,11. Und unter elenden Qualen am Kreuz hat müssen sterben. Der grösste Sieg von der Allmacht Gottes, wo damit nur Gottes Plan ausgeführt ist worden und zur Vollendung gebracht. Und weil der Tod Jesus nicht hat können festhalten. Gott manifestierte seine ganze Macht in der Auferstehung Jesu aus den Toten. Und weil am Kreuz das Heil für die ganze Menschheit ist errungen worden. Der Vorhang im Tempel ist abeinandergerissen. Lukas 23,45. Von oben nach unten. Gott hat ihn verrissen. Der Weg ins Allerheiligste, das heisst zu Gott, dem Vater, ist damit offen gewesen, frei zugänglich. Und nur so nebenbei bemerkt, der Vorhang war ca. 15 Meter lang gewesen und 8 cm dick. Verreisset mal einen solchen Vorhang. Es ist vollbracht. In Englisch, it is finished. Es ist beendet. Was ist beendet? Was ist vollbracht? Es ist der ganze Heilsplan Gottes. Und dazu müssen wir weit vorne anfangen, nämlich im Paradies. Adam und Eva haben in vollkommener Gemeinschaft mit Gott im Garten Eden gelebt. Da ist die alte Schlange gekommen, wo der Teufel und der Satan ist, Offenbarung 20,2, und hat Eva zum Ungehorsam gegen Gott verführt. Und dadurch ist die vollkommene Gemeinschaft mit Gott zerstört worden. Der Mensch ist aus dem Garten Eden vertrieben worden. Und zwischen Gott und dem Mensch ist eine unüberwindbare Trennung, eine Kluft entstanden. Das ist von Gott zugelassen, am Teufel sein Werk gewesen. Und damit hat die riesengroße menschliche Tragödie angefangen, wo wir heute noch alle drunter leiden. Jeder Krieg, jeder Streit, jede Bosartigkeit, alles Elend hat ihren Grund in dem Geschehen. Aber Gott, der Herr, hat schon dann einen Plan gehabt, die Tragödie und die Trennung für uns Menschen überwindbar zu machen. Ich lese 1. Mose 3, 14 bis 15. Da sprach Gott der Herr zur Schlange, weil du solches getan hast, so seist du verflucht vor allem Vieh und vor allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Erde essen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Damit hat Gott sofort prophezeit, dass der Messias werde kommen und der Satan besiegen, aber unter Leiden. Und das ist geschehen am Kreuz von Golgatha. Darum hat Jesus ausgerufen, es ist vollbracht. Was für ein Aufatmen, was für eine Erleichterung muss durch die himmlische Welt gegangen sein, wo Jesus das gesagt hat. Endlich, der Kampf ist gekämpft, die Schlacht für alle Zeit gewonnen. Der Satan und seine Dämonen sind besiegt worden am Kreuz, für alle Zeit, unwiderruflich. Sie sind besiegt worden, daran gibt es gar nichts mehr zu ändern. Aber sie sind nicht vernichtet, nicht beseitigt worden, noch nicht. Und für eine von Gott ganz genau bestimmte Zeit ist ihnen noch eine gewisse Macht klar worden. Als Gegenspieler Gottes darf der Satan die Menschen begrenzt versuchen. Hiob 1, 8 bis 12. Sein Hauptgewicht legt er natürlich darauf aus, die Nichtgläubigen vom Glauben und die Gläubigen von einer ungeteilten Nachfolge abzuhalten. Ich meine nicht, dass wir hinter allem den Teufel sehen sollen. Aber ich glaube, dass wir allgemein zu wenig mit dem Einfluss von diesem Verführer rechnen. In der unsichtbaren Welt spielt sich mehr ab, als das wir vorstellen können. Und je weniger wir damit rechnen, desto mehr sind wir diesen Mächten ausgesetzt. Die Bibel spricht sehr oft davon und Jesus selber nimmt das sehr ernst. Das Neue Testament warnt uns an vielen Stellen vor dieser Gefahr. Darum möchte ich in dieser Predigt ein bisschen vermehrt auf das eingehen. Immer unter dem Aspekt, es ist ein besiegter Find, aber nicht ein besittigter. Epheser 6, 12 sagt es, denn unser Kampf richtet sich nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Herrschaften, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das sind ernstzunehmende Worte, die uns klar aufzeigen, dass Mächte da sind, die uns übel wollen und gegen die wir müssen ankämpfen. Und da sich der Kampf nicht gegen Fleisch und Blut richtet, sondern gegen geistliche Macht, hätten wir ohne Jesus gar keine Chance zu bestehen. Wir brauchen also nicht einen Kampf zu kämpfen, der schon gekämpft und gewonnen ist. Wir sollen und müssen nicht gegen den Teufel selber ankämpfen. Wir dürfen und müssen wissen, Jesus hat die Macht am Kreuz besiegt und in seinem Sieg können wir dagegen bestehen. Der Teufel kennt uns sehr gut und er weiss von jedem Gotteskind, wo seine Schwächen liegen. Und genau dort setzt er nämlich immer wieder an. Unser Kampf ist es, den Angriffen zu widerstehen und uns auf Jesus und sein Sieg zu berufen. Jakobus 4, Vers 7 bis 8 sagt uns, So unterwerfet euch nun Gott, widerstehet dem Teufel, so flieht er von euch. Nahet euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reiniget die Hände, ihr Sünder, und machet eure Herzen keusch, die ihr geteilten Herzens seid. Wenn wir als Gotteskinder dem Teufel widerstehen, dann muss er von uns fliehen, eben weil er besiegt ist. Wir müssen uns auch von gewissen Sachen lossagen, zum Beispiel von Gewohnheitssünden. Andere können das nicht tun für uns, aber wir selber schon. Mit unserer Bekehrung sind uns zwar alle Sünden vergeben, aber unsere Gewohnheiten und Schwachheiten sind nicht einfach weg. Das müssen wir aufarbeiten. Ich weiss, von was ich rede. Ich habe das auch erlebt. Was heisst das jetzt ganz praktisch? Lass mich zwei Beispiele bringen. Wenn jemand immer wieder in Sünde fällt, zum Beispiel mit Unehrlichkeit, mit Lügen, dann sollte er das mal bewusst ablegen, und zwar, wenn möglich, vor einem Zeugen. Die Macht von heimlichen Schwächen und Sünden ist oft schon gebrochen, wenn wir es jemandem bekennen. Suchen wir eine Vertrauensperson und legen wir das offen vor sie her. Haben wir keine Angst davor, weil wir haben hinter unserem Sonntagsgesicht alle unsere Schwachheiten und unsere Nöte. Kennen kann einander runterschauen. Vertrauen wir uns doch einander an. Wir tragen oft jahrelang solche Nöte mit uns um und schämen uns, das zuzugeben. Und so werden wir nie frei davon. Oder fallst du immer wieder in Sünde mit Pornografie? Die Not ist heute zur Zeit vom Internet weit verbreitet. Dann solltest du unbedingt eine Vertrauensperson suchen und das offen bekennen. Sag die Gegenwart von dieser Person im Namen Jesu bewusst davon los und du kannst und wirst frei werden. Das ist keine grössere Sünde als andere. Nur die Folgen davon sind umfangreicher. Es ist so wichtig, dass wir als Gottes Kind offen und ehrlich zueinander sind und nicht den Anschein erwecken, dass wir keine Schwachheiten haben. Wenn ich von jemandem den Eindruck habe, der hat absolut keine Probleme und keine Nöte, der hat alles im Griff, dann werde ich mir ihm nie öffnen, weil ich das Gefühl habe, er könne mich sowieso nicht verstehen. Also Sünden vor einem vertrauten Bruder oder Schwester offen bekennen und sich im Namen Jesu bewusst und konkret davon lossagen. Das ist eine wirksame Art, dem Teufel zu widerstehen und sich Gott zu nahen. Und dann dürfen wir den Sieg Jesu darüber erleben. Natürlich kann es sein, dass wir in diesen Sachen wieder einmal stolpern und eventuell fallen. Aber dann bleiben wir nicht liegen, sondern stehen auf, bekennen es, berufen uns darauf, dass wir uns davon haben losgesagt und gehen wir unseren Weg weiter mit dem Herrn Jesus. Darum ist es so wichtig, dass wir mit unserer Vertrauensperson den Kontakt behalten, uns manchmal treffen, zusammen austauschen und zusammen beten. Galater 5,13 sagt uns, denn ihr, meine Brüder, seid zur Freiheit berufen. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern durch die Liebe dienet einander. Und Jesus sagt, wird euch nun der Sohn frei machen, so seid ihr wirklich frei. Johannes 8,36. Und in Johannes 8, 31 bis 32 heißt es, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn gläubig geworden waren, wenn ihr in meinem Worte bleibet, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Es gibt eigentlich nur eins, wo wir dem Teufel wirklich wirksam widerstehen können. Und das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit wird uns frei machen. Darum ist ja oft die Macht von der Sünde schon gebrochen, wenn wir unsere heimlichen Sünden jemandem offen bekennen. Mit der Wahrheit eben. Bekennen befreit. Man kann wieder aufschnaufen. Man hat wieder ein gutes Gewissen. Und was ist denn wertvoller als das? Wenn wir verborgene Sünden immer nur vor Jesus bekennen und sie vor den Menschen verheimlichen, bringt das oft nicht die Lösung vom Problem. Wir bekommen zwar Vergebung, aber Gewohnheit zu diesen Sünden, die bleibt, weil es weiss es ja niemand. Man kann es wieder machen. Wie heisst es doch im Jakobus 5, Vers 16? Eine Aufforderung ist das. So bekennet denn einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das ist eine Aufforderung, ein Hang, gegenseitig, Sünden bekennen. Damit meine ich nicht, dass jeder jedem alles so bekennen soll. Das wäre falsch. Aber dass wir bereit sind, Sünde jemandem anzuvertrauen und dass wir in einem persönlichen Gespräch, wo nötig, den auch gegenseitig bekennen. Das schützt auch vor Hochmut, gibt gegenseitiges Vertrauen und beide sind auf der gleichen Höhe. Niemand schaut aufeinander ab. Freiheit in Christus, ein Vorrecht, das nur Gottes Kinder vorbehalten ist. Aber dafür muss man etwas tun. Das fällt uns nicht einfach in die Chance. Echte Freiheit bedeutet nicht, ich kann machen, was ich will, sondern dass ich gewisse Sachen nicht muss machen oder nicht muss machen. Auf gewisse Sachen verzichten, nicht weil ich nicht darf, sondern weil ich weiss, das ist zu meinem Besten, das will ich und muss ich nicht machen. Freiwillig. Das macht Freude und ist gesegnet. Es ist vollbracht, ist das Predigtthema. Was ist noch vollbracht? Das Opfern. Wir müssen nicht mehr opfern. Was für ein Vorrecht. Im dritten Buch Mose lesen wir von Brandopfer, Speisopfer, Dankopfer, Sühnopfer, Schuldopfer und so weiter. Die Israeliten mussten peinlich genau die Opfervorschriften einhalten. Wie viele Tiere haben ihr Leben müssen lassen, wegen unseren Sünden? Und doch hat das Blut von Tieren nie können Sünde wegnehmen. Es war nur ein Vorbild auf das wahre Lamm, das geopfert werden soll. Ich lese dazu Hebräer 10, 11 bis 14. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt öfters dieselben Opfer dar, welche doch niemals Sünden wegnehmen können. Dieser aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer zur Rechten Gottes gesetzt und wartet hinfort, bis alle seine Feinde als Schemel seiner Füße hingelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die, welche geheiligt werden, für immer vollendet. Das wahre Lamm Gottes ist Jesus Christus. Er hat sich hingegeben aus vollkommenem Opferlamm. Sein Opfer reicht für alle Zeiten und für alle Menschen. Für alle, die es annehmen wollen. Hebräer 9, 11 bis 14. Als aber Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Güter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht durch das Blut von Böcken und Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zu leiblicher Reinigkeit, wie viel mehr wird das Blut Christi, der durch ewigen Geist sich selbst als ein tadelloses Opfer Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Die Israeliten haben ein tadelloses, vollkommenes Lamm müssen bringen. Das hat keine Fehler dürfen haben. Und das war ein Vorbild gewesen. Ein Vorbild auf Christus. Christus, der ist gekommen als wahrer Mensch, ohne jegliche Sünde. Und hat sich hingegeben als einmaliges, vollkommenes und ewiges Opfer. Seit Tod am Kreuz war das Opfer gewesen, das der Vater zufriedengestellt hat. Das Blut von Jesus Christus reinigt uns von aller Sünde. Ein für alle Mal. Was für ein Moment, wo Christus ausgerufen hat, es ist vollbracht. Was das beinhaltet. Die ganzen Opfergesetze sind auf einen Schlag hinfällig geworden, weil Jesus sie erfüllt hat. Nicht abgeschafft, erfüllt hat er sie. Sämtliche Opferaktivitäten sind erfüllt worden und nicht mehr nötig. Ja, sogar der Tempel ist nicht mehr nötig, weil der Vorhang verrissen ist und der Weg ins Allerheiligste zum Vater seitdem frei ist, für immer. Aber der Weg zum Vater führt nur über das ewige Opfer am Kreuz von Golgatha. Es gibt nur den Weg über den Namen und über keinen anderen. Apostelgeschichte 4,12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in welchem wir sollen gerettet werden. Die Bibel kennt nur einen Gott und nur einen Weg zu dem Gott. Der Weg ist eine Person und sie heisst Jesus Christus. Ich bin der Weg, hat Jesus gesagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14,6. Der Weg steht jedem offen, wo er gehen will. Und der Weg, der führt in die ewige Herrlichkeit. Jesus Christus hat die Trennung, die im Garten Eden durch die Verfehlung von Adam und Eva geschehen ist, aufgehoben. Jetzt ist die Gemeinschaft mit dem Vater wiederhergestellt für alle, die an das Kreuzesopfer glauben. Was für ein Vorrecht für uns. Durch das es ist vollbracht, dürfen wir Gottes Kinder sein. Haben wir die Möglichkeit dazu. Alle die, die es im Glauben annehmen und sich bekehren. Bekehren heisst, das, was Jesus für uns da hat, zu glauben, es anzunehmen. Jesus zu bekennen, dass ich ein Sünder bin und von dem Weg, den ich bis jetzt gegangen bin, umzukehren. Von jetzt an ein Leben im Glauben zu leben und im Vertrauen auf Gott zu führen und so zu leben, dass es ihm wohlgefällig ist. Dann bekommen wir Vergebung für unsere Sünden, werden von unserer Verlorenheit erlöst und bekommen sogar das Recht, in den Himmel zu kommen. Zu Recht. Philipper 3,20, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch als Retter den Herrn Jesus Christus erwarten. Es ist das Beste, was jemand tun kann. Weil nur bei Jesus allein ist Frieden, Freiheit und wahre Freude. Wenn wir Jesus angehören, dann sind wir sein Eigentum. Und er sorgt für sein Eigentum. Das ist so gut zu wissen. Was gibt es denn eigentlich für einen Grund, das nicht zu machen? Wir können nur gewinnen. Lassen wir los und verlieren wir, was wir sowieso nicht behalten können, für das Geschenk zu bekommen und zu gewinnen, was wir nicht mehr verlieren können. Amen. Ich will noch beten. Herr Jesus, wir haben so viel Grund zum Danken und zum Staunen, was du da hast. Du hast ausrufen, es ist vollbracht. Und was das beinhaltet, das können wir gar nie in der ganzen Fülle erfassen. Drei kleine Worte, aber so enorm viel dahinter. Danke hast du dir hergegeben, aus wahres Opferlamm. Danke bist du gegangen bis ans Kreuz von Golgatha. Bist gestorben. Aber auch wieder auferstanden und lebst. Wir haben einen lebendigen Gott. Und jetzt dürfen wir wissen, wenn wir an dich glauben, wir haben ewiges Leben. Wir dürfen mal bei dir sein, wir haben sogar das Recht, in den Himmel zu kommen. Das Recht hast du uns zugestanden. Und hier auf der Erde haben wir die Möglichkeit, frei zu werden. Frei von Gebundenheiten. Frei von Sachen, die uns plagen. Du hast die Macht, uns zu befreien. Dir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Danke, Herr Jesus, dass du in uns wohnst. Es ist gewaltig, wenn ich mir vorstelle, wo du wohnst in mir, Herr Jesus, mit deiner ganzen Fülle, Macht und Herrlichkeit, wohnst du in mir. Danke vielmals. Wir beten dich an, wir loben dich und wir preisen dich. Amen.